Kapitel 54 LGBTQ China Style. Chinas LGBTQ-Bewegung kämpft gegen die Repressionen des Staates, aber eben auch gegen die Einseitigkeit der westlichen Regenbogen-Community. Die Kommunistische Partei lässt Organisationen verbieten, die sich für die Rechte der LGBTQ-Gemeinschaft einsetzen. Dabei waren Menschen, die sich abseits der traditionellen Familien- und Geschlechtervorstellungen bewegen, noch nie so sichtbar und so alltäglich wie heute. Mitte Mai 2023 erst wurde das Beijing LGBTQ Center geschlossen. Es war die wohl bekannteste Vereinigung für Menschen in China, die sich als lesbisch, schwul, bisexuell, transgeschlechtlich oder queer identifizieren. Das bereits 2008 gegründete Zentrum hatte sich für ihre Rechte eingesetzt, aber auch einfach nur Orientierungshilfe angeboten. Die Linie der Partei wird nun klar: Jede oder jeder kann unauffällig leben, wie sie oder er will, aber die KP möchte nicht, dass sich Menschen mit gleichen Anliegen zusammenschließen und womöglich sogar politisch aktiv werden. Das gilt nicht nur für die LGBTQ-Bewegung, sondern auch für zahlreiche andere zivilgesellschaftliche Gruppen. Schon 2021 wurde die Gruppe LGBT Rights Advocacy China aufgelöst, die sich vor Gericht für Homosexuelle eingesetzt hatte. Im selben Jahr wurden fast 20 WeChat-Konten von derartigen Gruppen geschlossen. Besonders schwierig ist es, wenn die zivilgesellschaftlichen Gruppen internationale Kontakte haben oder gar Ableger internationaler NGOs sind. Für die gilt seit 2017 bereits, sie dürfen Chinas nationale Einheit, Sicherheit oder ethnische Einheit nicht gefährden, sie dürfen Chinas nationalen Interessen und öffentlichen sozialen Interessen nicht schaden, so der Gesetzestext. Was darunter zu verstehen ist, regelt die Partei. Das Beijing Center hatte beispielsweise eine Hotline für Selbstmordgefährdete eingerichtet. Hier meint die KP, dass die allgemeinen Hotlines für Gefährdete ausreichen würden, was nicht recht überzeugend ist, da LGBTQ spezielle Probleme haben. 2016 führte das Center etwa die bis dahin größte Umfrage zu Fragen der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt in China durch. Mehrmals waren chinesische Universitäten an den Forschungen des Zentrums beteiligt. Das war der Partei schon zu viel Politik oder genauer gesagt zu viel politischer Protest. Der Filmemacher Popo Fan, einer der Gründer, schreibt über die Schließung des Zentrums auf seiner Facebook-Seite: Dies ist nicht nur ein großer Verlust für die LGBTQ-Kultur und die Zivilgesellschaft in China, sondern bedeutet auch, dass viele der Unterdrückten ihr Zuhause verloren haben. Zwar ist Homosexualität seit 1997 in der Volksrepublik offiziell entkriminalisiert, die offizielle gleichgeschlechtliche Ehe ist, anders als in Taiwan, jedoch nach wie vor verboten. Sexuelle Orientierungen jenseits des Mainstreams sind im Alltag oft mit Tabus belegt, vor allem auf dem Land. Anders als im Westen, wo es inzwischen darum geht, dass Minderheiten die Chance auf eine größtmögliche Sichtbarkeit haben sollen, hat man in China den Eindruck, dass es der Partei wichtiger ist, zu verhindern, dass die Mehrheit sich provoziert fühlen könnte. Hunderte Millionen von Chinesen leben noch viel traditioneller als die Deutschen in den 50er Jahren. Um die Frage, wie viel politischen Aktivismus die Bewegung braucht und ob der Westen dabei ein Vorbild ist, gibt es eine rege Debatte in der LGBTQ-Bewegung. Was ich im Alltag sehe, passt nicht zu den düsteren Bildern der westlichen Medien, sagt denn auch Cyril Ip, ein Hongkonger Kolumnist, der freien South China Morning Post, der selbst schwul ist. Die meisten queeren Chinesen wollen Liebe und Akzeptanz, aber keine Pride-Paraden. Selbstverständlich kritisiert Ip auch die staatlichen Repressionen. Der Bewegung werden Steine in den Weg gelegt und sie muss Rückschläge einstecken, sagt er. Doch nach ein paar Tagen in der LGBTQ-Hauptstadt Chengdu, einer 16-Millionen-Metropole in Zentralchina, stellt Ip fest, dass händchenhaltende Schwule oder Lesben viel mehr und selbstverständlicher zum Alltag der Stadt gehören als in Hongkong. Allerdings, Chengdu ist nicht ganz China. Aber eben auch Brighton oder San Francisco stünden nicht für ganz England oder für die gesamte USA. Anders als zum Beispiel die britische Gay-Hauptstadt Brighton, komme Chengdu ohne die allgegenwärtigen regenbogenfarbenen Symbole aus, und dennoch gäbe es viele Bars, in denen sich überwiegend queere Menschen treffen. Sie integrierten sich wie selbstverständlich in die chinesische Teehauskultur. Für viele Chinesen ist ihre Sexualität eben nur ein Teil dessen, aber nicht alles, was sie sind, sagt Ip und kritisiert. Der Westen versucht, die Art und Weise, wie man gay zu sein hat, zu monopolisieren, indem man zum Beispiel bestimmte Slogans benutzen soll. Auch die Kommerzialisierung der Bewegung, wie in den USA, sei kein Vorbild für China. Firmen und Politiker schmückten sich dort mit den Regenbogenfarben, um zu zeigen, wie offen sie seien. Das funktioniert so nicht in China und auch nicht in den meisten asiatischen Gesellschaften, denn für die sei die Gemeinschaft wichtiger als das Individuum, erklärt Ip. Die chinesische Queer-Community möchte politisch aktiv sein dürfen und, wie Ip betont, frei sein von homophoben Anfeindungen, aber eben auch frei von westlichen Blickwinkeln und Verhaltensmustern, wie offen man als queerer Mensch zu leben hat.